Brennst du für Technologien, die unsere Zukunft verändern? Dann hilf uns, Industrien mithilfe von Innovationen und KI neu und nachhaltig zu denken. Werde Teil unseres Teams bei Siemens und arbeite mit anderen Unternehmen, Branchen und Innovatoren weltweit zusammen, um die reale Welt mit der digitalen Welt zu verbinden. Du willst aktiv das Morgen mitgestalten und daneben auch noch genug Zeit für dich und deine Liebsten haben? Dann komm jetzt in unser Team. Geh einfach auf unser Jobportal siemens.de/karriere. Create a better tomorrow with us.
Dann würde ich sagen, machen wir weiter mit unserem nächsten Programmpunkt. Es geht um ein richtig cutes Pferdespiel. Wir reiten mit einem richtig drolligen Pferd durch eine Open World. Es gibt super viele Outfits, die ihr freischalten könnt. Es gibt Magie. Es geht natürlich um Elden Ring Shadow of the Erdtree. Das ist der DLC, den es jetzt bald gibt. Und meine Kollegin Nathalie hat den schon angespielt. Und die hat nicht nur eine fette Preview geschrieben. Nein, die ist auch jetzt in diesem Moment hier und unterhält sich jetzt mit mir über Shadow of the Erdtree. Hallo Nathalie.
Hallo nochmal. An dieser Stelle vorweg eine fette Entschuldigung für meine unfassbar erkältete Stimme. Ich hoffe, ich huste euch nicht zu sehr ins Ohr, aber ich bin natürlich sehr gespannt und um über dieses tolle Pferdespiel zu reden mit den vielen Kostümen.
Wir nehmen das einfach als angenehm rauchig. Das ist ein Feature und das war Absicht. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, obwohl du angeschlagen bist. Denn du hast ja auch noch, du hast es ja angespielt in einer sehr zugigen Kirche. Deswegen bist du ja überhaupt krank, habe ich gehört.
Ja, wahrscheinlich bin ich genau deswegen krank, weil ich einfach falsch gepackt habe für das Pariser Wetter. Und dann saßen wir 3 Stunden lang in einer sehr cool geschmückten Kirche. Wir hatten eine fette Mesmer-Statue im Hintergrund und irgendwie 30 PCs, an denen wir dann die ersten Stunden vom DLC spielen konnten.
Also quasi Souls-like für dein Gesundheitssystem, wollte ich gerade sagen, oder ist was anderes?
Ich habe verloren, wie man sieht.
Aber wo du nicht verloren hast, also wir sehen im Hintergrund übrigens B-Roll, also wir haben nicht aufnehmen können. Falls ihr das jetzt gerade per Video guckt, würdet ihr B-Roll sehen. Wenn ihr es hört, dann wisset, wir spielen im Hintergrund episches Elden Ring Gameplay ab. Vielleicht einen Moment, um mal auf den GameStar Talk Kanal zu gehen und sich das anzuschauen. Das kann man nämlich auch mal gucken, da könnt ihr auch sehen, wie sich Nathalie freut. Aber lass mal drüber sprechen, was du genau spielen durftest jetzt.
Wir durften 3 Stunden lang den Start des DLCs spielen, also wirklich von dem Moment, wo es losgeht, wo man das DLC-Gebiet betritt, und dann durften wir 3 Stunden lang im Grunde tun und lassen, was wir wollten, solange wir uns im ersten Gebiet eben aufgehalten haben, also quasi das, was das erste Kartenstück aufdeckt. Also das heißt, wir durften uns Bosse angucken, wir durften einfach die Open World erkunden, irgendwelche Dungeons auskundschaften, neue Waffen ausprobieren und.
Und du hast erstmal Stress gesucht?
Ich habe sofort Stress gesucht. Also ich glaube, ich habe 5-mal irgendwie versucht, den Anlauf zu bekommen, überhaupt in diese Welt hinauszukommen, weil direkt bei der ersten Sight of Grace gibt's einen super nervigen Gegner und der hat mich irgendwie 5-mal gekillt, bis ich es dann geschafft habe, da wegzureiten und endlich mal was von der Open World zu sehen. Das wäre natürlich auch eine schöne Preview geworden, wenn ich da einfach nicht weggekommen wäre.
Es wäre sehr Elden Ring von dem Spiel, das zu tun. Aber ich habe auch schon gesehen, wir haben ja auch einen ähnlichen Aha-Moment, wenn man dann aus der Gruft kommt oder aus diesem Gewölbe, dann hat man natürlich wieder eine schöne Welt, einen schwarzen, schrägstrich dunklen Baum dieses Mal. Und es ist aber nicht die Welt, die wir schon kennen. Es ist eine andere Welt.
Genau, also es sind die Schattenlande diesmal. Was genau es sich damit auf sich hat, das wissen wir natürlich noch nicht. Wir wissen auch noch nicht, inwiefern Mikela da in diesem ganzen Ding verwoben ist, ob das jetzt irgendwie eine Zeitreisegeschichte ist, ob das eine Parallelwelt ist oder was es damit auf sich hat. Aber genau, wir haben diesmal wieder einen Baum. Ich weiß nicht, ob es der Erdenbaum ist und der sieht jetzt einfach nur anders aus oder ob das irgendwie ein komplett anderer Baum ist, aber man sieht, dass da so dunkle Schleier drüber liegen, also fast wie so ein durchsichtiger Stoff, der sich um den Baum und auch die ganze Welt spannt. Und man kommt an bei diesem Grabsteinfeld, das man auch schon auf dem allerersten Artwork gesehen hat, das sie zu dem DLC gepublished haben, wo Mikela eben durch dieses Feld reitet. Und genau, da habe ich mich so ein bisschen umgeschaut. Es gab auch schon den ersten Legacy Dungeon. Das ist Schloss Bellurat, heißt es, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Da gibt's auch den ersten Hauptboss, den man schon legen kann. Auf der anderen Seite im Osten gibt's noch ein anderes Schloss, das man sich angucken konnte. Und ja, ein paar Höhlen hier und da, ein paar Dungeons habe ich mir auch schon angeschaut. Mit Lava und Trollen und was nicht alles. Also ein paar neue Gegner habe ich natürlich auch schon gesehen. Ja, das ist so der erste Eindruck gewesen.
Es wäre richtig lustig, wenn das wirklich nicht der Erdenbaum ist. Weil das ganze Ding heißt ja Shadow of the Erdtree. Oder ist der Baum einfach Bernd? Also es ist einfach ein ganz anderer Baum. Es geht auch gar nicht darum, es fällt einfach nur auf. Aber wir haben schon, du hast jetzt mehrmals schon Mikela genannt. Vielleicht noch mal ganz kurz für die Leute, die sich noch nicht so unbedingt damit beschäftigt haben. Was ist denn hier der Story-Hintergrund? Weil wir kommen ja durch eine sehr unglückliche High-Five dahin.
Ja, also Mikela ist der Sohn von Marika, der Göttin, die den Elden Ring zerschmettert hat, und der Bruder einer sehr bekannten eines sehr bekannten Bossgegners, Malenia. Blade of Mikela hat vielleicht der ein oder andere schon ein paar Mal gehört. Und er schläft ja sehr, sehr lange Zeit in einem Kokon im Hauptspiel. Das wird von Mok bewacht, einem optionalen Boss, den man aber für den DLC jetzt gelegt haben muss, um da reinzukommen. Und ja, man berührt diese Hand und wird dann teleportiert in dieses Schattenreich. Wie gesagt, es gibt noch keine genaue Erklärung, warum wir da sind, wie wir da sind, was das überhaupt alles ist. Aber wir treffen schon sehr früh eine Handvoll von neuen Charakteren. Das sind alles Gefolgsleute von Mikela, die nach ihm suchen, die ihm da in dieses Schattenreich gefolgt sind und jetzt seine Fußspuren suchen. Und das sind so Mikelas Kreuze heißen die, das sind so Symbole, die man auch schon in den Trailern gesehen hat. Die ersetzen nicht die Site of Graces, wie manche vermutet haben, sondern sind einfach zusätzliche Anlaufpunkte, vielleicht auch mit einer Quest verknüpft, weiß man nicht so genau. Genau, da folgt man einfach Mikela und man findet hier und da immer mal wieder so Andeutungen, dass er irgendwie sehr gütig ist und irgendwie ist es ein sehr starker Kontrast zu den anderen Charakteren und Gottheiten, die man da so kennengelernt hat. Aber ja, es ist wie gewohnt in Elden Ring und auch in anderen Souls-Spielen sehr kryptisch gehalten noch. Aber ich hoffe, dass sich das dann im Laufe des DLCs so ein bisschen aufklärt.
Vielleicht findest du ja irgendwo auf dem Weg einen kleinen Stein, der dir dann alles erzählt. Also Itembeschreibungen sind ja auch oft das Ding, was dann alles zusammenbringt, wo man sich denkt, ah, genau. Gut, dass ich diesen kleinen Stein jetzt gerade aufgehoben habe, der sagt mir jetzt, wer hier zu wem gehört. Nee, das ist gut. Finde ich gut, vor allen Dingen, weil es ja auch sehr mysteriös ist. Wir sehen im Hintergrund jetzt gerade auch schon sehr viele verschiedene Szenarien. Also wir haben quasi eine Kanalisation, nur ist da kein Schmodder drin, sondern Lava. Wir haben eine Nachtreise mit Geisterwürmchen. Wir haben
die sind toll.
Die sind so süß. Also könnt ihr ja mal googeln und euch angucken. Wir haben einen laufenden Herd, der ein Feind ist, in einer Wiese voller durchsichtiger Grabsteine. Also es ist wieder sehr episch, sehr schick, sehr groß, richtig fette Monster, die dir ordentlich Respekt einflößen. Und man sollte ja auch nicht unbedarft reingehen. Es gibt auf jeden Fall eine Level-Empfehlung, ne?
Ja, also wir haben mit Charakteren Level 150 gespielt. Und ich fand das eigentlich einen ganz guten Einstieg. Also dafür, dass es auch nicht mein eigener Bild war und ich mich eher erstmal umorientieren musste, bin ich ganz gut durchgekommen. Ich schätze einfach mal, dass ab 130 so der ideale Einstieg wäre. Ich meine, ihr könnt da natürlich schon früher hinkommen, aber wenn ihr eine Herausforderung sucht, go for it. Aber meine Empfehlung wäre so ab 130 und alles aufwärts natürlich.
Ich wollte gerade sagen, also wenn ihr eine Herausforderung sucht, ist ja auch einfach Elden Ring.
Also ja, das stimmt.
Ist jetzt nicht, also das einfachste Spiel, sag ich mal, wo man einfach so nebenbei noch drei Serien gucken kann und kocht oder so.
Ich gucke tatsächlich sehr gerne Sachen nebenbei, weil mich das so ein bisschen dann ablenkt und dann bin ich nicht zu fokussiert. Weil wenn ich zu fokussiert bin, dann mache ich viel zu viele Fehler. Und wenn ich nebenbei was anderes mache, dann lenke ich mich ab und dann spielt sich das irgendwie besser.
Ich bin völlig fasziniert. Die Strategie habe ich noch nie gehört, aber ich finde es richtig gut. Offensichtlich bist du eine Übergamerin.
Das ist alles andere als das, aber vielleicht hilft es ja jemandem, der sagt, hey, ich bin viel zu schlecht für Soulspiele. konzentriert euch einfach nicht so sehr.
Ja, guckt doch mal nebenbei eine Serie. Ist doch vielleicht auch mal ganz schön. Du hast eben schon gesagt, du hattest, das war ja nicht dein Bild, weil es ja alles vorgefertigt war. Es gibt aber generell auch viele neue Sachen zu entdecken, weil es über 100 neue Waffen gibt. 8 Waffengattungen, die auch dazukommen. Hast du da schon was ausprobiert? Weil ich weiß, als man Elden Ring anspielen konnte, hat man direkt am Anfang bei diesen von den Trollen gezogenen Kutschen in einer Schatztruhe schon direkt das Überschwert gefunden. Das war hinterher im Hauptspiel nicht mehr drin. Aber haben sie dir auch schon so ein paar Leckerchen, sag ich jetzt mal, dahingelegt zum Ausprobieren?
Also wir hatten unterschiedliche Builds, die wir spielen konnten, 3 unterschiedliche, und die hatten jeweils ein paar schon Zauber und Waffen freigeschaltet. Das heißt, ich habe auch ein paar der neuen Waffengattungen anspielen können, und zwar die Martial Arts. Also das ist quasi die waffenlose Technik. Da kriegst du so eine Armbinde und dann kannst du mit deinen Fäusten zuhauen und Luftkicks machen und was nicht alles. Und das fühlt sich so unfassbar befriedigend an, wenn man so einem blöden Hund endlich mal die Fresse polieren kann. Das hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Das ist auch, glaube ich, eine coole Melee-Ergänzung für Faith-Builds, weil das mit Glaube skaliert. Und ich habe die neuen Wurfmesser auch ausprobieren können. Wurfmesser kennt man ja auch schon aus dem Hauptspiel. Da waren das aber noch so Verbrauchsgüter, also die gingen irgendwann leer. Und die neue Waffengattung, die hast du halt immer und kannst so viel werfen, wie du magst. Und ich glaube, man kann sogar Äxte und Hammer werfen. Also sehr, sehr cool. Und die anderen Waffengattungen habe ich jetzt noch nicht selbst ausprobieren können, aber ich habe schon bei anderen ein bisschen gelunzt. Also es gibt zum Beispiel auch so Rückhand-Doppelschwerter, das sind so abgerundete Klingen, die ganz schnell sind, und dann gibt's da irgendwie so einen Ausweichschritt, dann kann man sehr gut hinter Gegner kommen. Es gibt ein Großschwert-Katana für diejenigen, die vielleicht irgendwie einen Stärkebild spielen, aber dann trotzdem die Vorteile eines Katanas haben möchten. Es gibt, ich gucke hier gerade auf meinen Notizzettel, es gibt ein großes Kampfschild, was genau das macht, das weiß ich noch nicht. Also ob man das wirklich zum Kämpfen benutzt oder ob das einfach nur eine neue Art von Schild ist. Es gibt neue Bärenklauen, es gibt eine neue Armbrust, die macht so Schnellfeuer. Also bisher gab es ja immer nur so, dass man einzelne Schüsse quasi feuern kann, und hier ist es quasi wie eine MG. Und was habe ich vergessen? So kleine Fläschchen, ich weiß nicht, was die offizielle Bezeichnung dafür ist, aber sieht aus wie kleine Fläschchen, wo man irgendwie Pulver verteilt oder so, und dann ist das irgendeine neue Art von Magie.
Und das ich heißt, glaube, was jetzt so Feuerwerk macht dann?
Das ja, Feuerwerk genau. Aussieht, das hat man das im Trailer gesehen schon.
Ja, das hat mir gut gefallen. Ja.
Das finde ich auch sehr spannend. Da bin ich auch sehr gespannt drauf, das auszuprobieren. Aber genau. Ich glaube, jetzt habe ich alle 8 aufgezählt.
Ja, bei Katana muss ich immer, ich weiß, das war nicht mit einem, aber der Rivers of Blood Build, ich weiß gar nicht, ob der noch bei Elden Ring war oder ob das noch ein Dark Souls war, ist ja auch nicht so wichtig. Du hast schon gesagt, es gibt neue Waffengattungen, aber das ist ja noch nicht alles. Es gibt ja auch noch ein neues Progressionssystem.
Genau, das neue Progressionssystem ist nur im DLC aktiv. Das heißt, sobald man das Gebiet wieder verlässt, und das kann man super easy machen, muss man einfach nur schnell reisen, dann ist dieser Buff wieder weg. Und das ist, man sammelt 2 Arten von neuen Items. Das sind zum einen Skadu-Baumfragmente. Vielleicht ist dieser Baum auch der Skadu-Baum, jetzt wo ich so drüber nachdenke. Aber man hat so Skadu-Baumfragmente, die benutzt man an Sites of Grace, um sich selbst quasi zu buffen. Und dann gibt es noch Geisteraschen oder verehrte Geisteraschen, irgendwie so. Das benutzt man, um sein Pferd und die Geisteraschen zu buffen. Und das ist ein permanenter Buff. Also wenn es einmal aktiviert ist, ist es im DLC aktiv. Das wird dir auch bei deinen Stats so orange markiert. Das siehst du dann also immer, dass du gebufft bist gerade. Und das erhöhst du im Grunde wie die Flaschen auch. Also du sammelst es, setzt dich hin, upgradest und dann hast du es.
Nice. Ja, aber vor allen Dingen auch gut, dass es das quasi nicht die Builds dann fürs Komplettspiel auseinanderbringt. Ne?
Ja, es sind auch, so wie ich gesehen habe, so kleine Buffs. Also es ist jetzt nicht so, dass du dann in den DLC reingehst und dein Bild plötzlich komplett irgendwie aufbuffst und alles niederschmetterst oder so, sondern es ist eine kleine Hilfestellung. Und ich glaube, die ein oder anderen dürften sich da auf jeden Fall sehr drüber freuen.
Wir haben auch noch im Trailer gesehen, also ich habe ihn eben schon angeschnitten, diesen laufenden Ofen mit den beiden Männergesichtern auf den Oberschenkeln. Ganz normaler Satz im Soulsborne-Elden Ring-Universum. Wir haben aber auch noch so einen gar nicht so drolligen Löwen gesehen, die beide richtig wütend waren, also sowohl der Ofenmann als auch der Löwe. Du hast dich auch schon mit dem auseinandergesetzt, ne?
Ja, also der Löwe, das ist einer der Hauptbosse. Das ist der, den man im ersten Legacy Dungeon quasi antrifft. Man kennt ihn ja auch schon aus den Trailern und da hat man ja auch schon gesehen, dass es quasi nur ein Löwenkostüm ist, so ein bisschen wie chinesische Drachen. Und da sind menschenartige Wesen drunter und das führt halt dazu, dass das ein sehr cooles, dass er ein sehr cooles Moveset hat. Also er schlängelt sich halt die ganze Zeit so ein bisschen und manchmal ist unklar, was er jetzt als nächstes macht. Also gerade am Anfang ist es ein bisschen schwer, seine Bewegungen quasi zu lernen und vorauszusehen. Okay, greift er jetzt mich an, greift er meine Geisterasche an, dann wirft er auch noch mit Blitzen um sich, mit irgendwie Frost und was nicht alles. Also es ist ein sehr schöner Bosskampf, wie ich finde. Also einfach zum Zuschauen sehr, sehr cool. Von der Schwierigkeit her, finde ich, ist er so unteres Mittelfeld. Also ich finde, der war jetzt nicht sonderlich schwer und ich finde, das ist ein cooler Einstieg auch in den DLC, dass man da so ein bisschen vorankommt und vielleicht auch mal einen Glücksmoment hat, bevor es dann irgendwie härter wird. Aber hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Und der Feuerkäfig, gegen den habe ich auch gekämpft. Ja, wenn man nicht aufpasst, dann ist man sehr, sehr schnell weg. Aber das, so wie ich gesehen habe, ist das bisher nur ein normaler Gegner. Aber ich hatte den fast gelegt. Er lag bei mir auf dem Boden. Und dann musste ich den Controller aber ablegen.
Nein, ach, die hätten wir doch kurz
sehr bitter, weil er lag sehr lange und ich hätte seine Schwachstelle sehr gut zu kriegen bekommen. Aber ja, dann musste ich, da war schon vorbei, die 2 Stunden.
Die Welt ist schlecht. Bei dem Löwen muss ich tatsächlich an 3 Mäuse in einem Trenchcoat denken, weil das ungefähr das gleiche Prinzip ist. Aber du hast schon gesagt, also am Anfang, der Gegner ist dann noch so ein bisschen netter zu dir, in Anführungszeichen. Aber wenn man jetzt, sagen wir mal, Elden Ring halt letztes Jahr gespielt hat oder so und es dann halt liegen gelassen hat. Was müsste ich noch machen, um mich auf den DLC richtig vorzubereiten, außer auf jeden Fall auf den Level zu kommen, der halt empfohlen wird?
Also es gibt 2 Bosse, die man unbedingt gelegt haben muss, damit der DLC überhaupt aktiv wird. Das ist zum einen, wie ich schon gesagt habe, Moog, Fürst des Blutes. Das ist direkt der Boss, der in diesem Palast ist, wo Mikilas Kokor ist. Und zum anderen ist es Radahn. Die beiden müssen liegen, dann kann gestartet werden. Wie gesagt, Level mindestens 130 würde ich empfehlen. Was ihr natürlich auch machen könnt, ist vielleicht sowas wie Larventränen farmen, damit ihr respecten könnt, wenn ihr irgendwie einen neuen Bild ausprobieren möchtet oder Schmiedesteine schon mal ansammeln, wenn ihr die neuen Waffen ausprobieren wollt. Bei denen müsst ihr natürlich alle noch mal hochleveln. Und ja, es waren auch viele bei dem Event dabei, die jetzt 2 Jahre lang kein Elden Ring mehr gespielt haben und die sind dann doch recht schnell wieder reingekommen. Also das Gute an Elden Ring ist ja, du musst nicht direkt zu einem Boss, du hast halt diese Open World, da kannst du dich nochmal eingewöhnen und nochmal irgendwie kleinere Bosse machen oder kleinere Gegner erstmal Sachen ausprobieren und erstmal wieder reinkommen. Also ich denke, selbst Leute, die jetzt irgendwie wirklich 2 Jahre Pause gemacht haben und jetzt zum DLC zurückkehren, die sollten keine allzu großen Probleme damit haben.
Ja, cool. Aber ich meine, wir haben jetzt ziemlich viele gute Sachen angesprochen und Sachen, die auch gut laufen. Und ich meine, es ist ja auch quasi mehr vom Gleichen, aber doch nicht das Gleiche, weil neues Gebiet, neue Story, neue Waffen, neue Feinde, neues gefühlt alles, außer Pferd bleibt gleich. Aber hast du denn noch Wünsche an Shadow of the Erdtree? Gibt es da noch irgendwas, wo du sagst, ach ja, wenn das jetzt noch da drin war, was ich habe ich nur der Demo nicht gesehen, aber kommt noch, dann ist was für dich.
Ja, es gibt etwas, und ich möchte betonen, dass es wirklich Meckern auf allerhöchstem Niveau ist, weil es hat sich fantastisch gespielt, genauso wie das Hauptspiel. Also wenn ihr Elden Ring mögt, dann werdet ihr auch mit dem DLC sehr viel Freude haben. Das Einzige war, in diesen 3 Stunden hatte ich die ganze Zeit beim Spielen so kleine Déjà-vus, weil ich das Gefühl hatte, Moment, hier war ich doch schon mal. Es gab einfach sehr viele Gebiete, die ich gesehen habe, die mich an Locations aus dem Hauptspiel erinnert haben. Also zum Beispiel das Schloss im Osten war wirklich quasi eine Mini-Version der Akademie. Es waren sogar dieselben Gegnertypen dort. Es sah von der Atmosphäre her sehr ähnlich aus. Das andere Schloss hat mich sehr an Limgrave erinnert. Und irgendwelche Höhlen, wir haben das vorhin gesehen, mit dem ganzen Lava und so, sah halt aus wie Haus Vulkan zum Beispiel. Und da habe ich mich immer gefragt, okay, das ist ja alles schön und gut, aber was ist denn jetzt die Identität vom DLC, von diesen Schattenlanden? Und davon hätte ich halt gerne noch mehr gesehen, irgendwie so ein bisschen, um begreifen zu können, okay, was ist es denn, was dieses, was diese Welt hier jetzt ausmacht. Was ist das Besondere, das Einzigartige? So ein bisschen dieser Wow-Moment hat mir gefehlt. Und das war halt das, was für mich Elden Ring so besonders gemacht hat. Weil da kommst du in ein Gebiet und es ist plötzlich komplett neue Atmosphäre, neue Gegnertypen, neues Level-Design. Und ich bin mir sicher, dass das noch kommt im DLC. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das einfach Copy-Paste gemacht haben und nur leicht umgewandelt. Irgendwas wird da noch kommen. Ich hätte halt einfach nur in den ersten 3 Stunden schon sehr gerne mehr davon gesehen. Aber es ist ja bald soweit.
Es ist ja auch ein ganz schöner Klops an Gegend, habe ich gehört. Nathalie?
Ja.
Achso, ja, du wolltest gerade sagen, was für ein Klops das ist.
Ja, ich wollte nur sagen, die Entwickler geben ja eine Spielzeit von irgendwie 30 bis 40 Stunden an. Und das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass das irgendwie noch mehr ist. Wir haben jetzt, wie gesagt, leider nur den ersten Teil der Karte gesehen. Und ich kann auch nicht einschätzen, welcher Teil von der großen Map das überhaupt ist. Aber allein in diesem Anfangsgebiet hätte ich noch locker irgendwie 3, 4, 5 Stunden verbringen können.
Der Dev hat ja schon bei Limgrave so untertrieben. Bevor das rausgekommen ist, hat er auch gesagt, das ist nicht lang, ist ein kleines Gebiet. Und dann war es halt Limgrave.
Ja, ja.
Wenn ihr noch mehr von Nathalie sehen wollt oder lesen wollt, vor allen Dingen auch zu Elden Ring, könnt ihr es natürlich auf gamestar.de tun. Dort ist sie nämlich tätig als Autorin, Redakteurin par excellence. Wenn ihr generell an Elden Ring Shadow of the Erdtree interessiert seid, könnt ihr auch unsere GameStar Black Edition bestellen zum Thema. Die halte ich jetzt für alle, die zuhören, in die Kamera. Die ist sogar noch dicker als dieses Heft, weil das ist gar nicht das Heft. Das stellt sich raus. Das ist ein ganz anderes Heft, wo wir das Cover draufgeklebt haben, weil ihr das natürlich, es ist natürlich noch in der Mache. Ja? Also wir arbeiten dran, wir machen es richtig schön für euch und fancy. Ihr könnt es vorbestellen auf gamestar.de natürlich, wenn ihr interessiert seid. Da steckt ganz viel Liebe und Herzblut drin, denn ihr wisst, Dark Souls, Elden Ring, Bloodborne-Spiele sind nicht easy. Und da einen Guide drüber zu machen, heißt, sich sehr damit auseinanderzusetzen. Also da auch vielen Dank an unser Guide-Team. Und wenn ihr interessiert seid, schlagt gerne zu. Nathalie, vielen Dank fürs Erzählen.
Ja, sehr gerne. Danke, dass ich hier sein durfte. We'll be right back.